Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Traum von einer friedlichen, völkerverbindenden, aufgeklärten Netzwelt ist schon lange ausgeträumt. Natürlich gibt es diese Aspekte, aber es gibt eben auch das Gegenteil. Politiker, die sich wüsten Beleidigungen ausgesetzt fühlen, Ärzte, die mit Mord bedroht werden, Kinder, die gemobbt werden, in sozialen Netzwerken oder in Messenger-Diensten. Hate Speech nennt man das im Englischen, Hassrede, etwas holprig ins Deutsche übersetzt. Und sich dagegen zur Wehr zu setzen, das kann für Opfer bis heute ein schwieriger Weg sein. Das FDP-geführte Justizministerium will das ändern und hat dazu ein Eckpunktepapier vorgelegt. Und seit dieser Woche gibt es auch einen Gesetzesentwurf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF. Darüber konnte ich mit Josephine Ballon sprechen. Sie ist Juristin und setzt sich bei der Organisation Hate Aid für Betroffene von digitaler Gewalt ein. Zwei Vorschläge, wie gesagt, zu diesem Thema. Eckpunktepapier aus dem Ministerium, ein Gesetzesentwurf der GFF. Beide zielen auf die Stärkung von Opfern von Hate Speech. Aber unterscheiden sie sich in der Wahl der Mittel?
Sie entscheiden sich insbesondere dahingehend, dass das Ministerium vor allem auf eine vorübergehende Schließung von Accounts von Tätern und Täterinnen abstellt, während bei der GFF noch ein etwas größerer Maßnahmenkatalog da ist, wo man zum Beispiel auch Accounts erst in einen Lesemodus versetzen kann und sie dann vorübergehend oder sogar dauerhaft sperrt.
Gucken wir mal genauer auf den Gesetzesentwurf der GFF. Wer Opfer geworden ist von Beleidigung, von Verleumdung, wessen Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, der soll die Sperrung des oder sogar mehrerer zuständigen Accounts beantragen können. Und für die GFF ist das das einzig effektive Mittel, hat sie gesagt. Stimmen Sie zu?
Nein, da stimme ich nicht zu. Digitale Gewalt ist sehr, sehr vielfältig und hat ganz viele Gesichter. Das reicht von Hasskommentaren bis hin zu Morddrohungen oder auch bildbasierte digitale Gewalt, wo Bilder manipuliert und verbreitet werden oder wenn Privatadressen veröffentlicht werden. Und da gibt es nicht das eine effektive Mittel. Es wird sicherlich Fälle geben, wo so eine Accountsperre richtig viel Sinn macht, wo man das gerne versuchen kann. Es wird aber auch Fälle geben, wo die Accountsperre eher beliebige Accounts trifft und sich die Täter und Täterinnen einfach neue Accounts anlegen, was ja möglich ist, und dann ja einfach weitermachen.
Accountsperren gibt es auch im Eckpunktepapier des Ministeriums, allerdings nur bei wiederholten Angriffen. Ist das wiederum Ihrer Meinung nach zu lasch formuliert?
Es stimmt, dass die Anforderungen des Ministeriums an die Accountsperre sehr, sehr hoch sind. Und es ist auch richtig, dass sie wohl höher sein müssen, als wenn es nur um die Entfernung von Inhalten geht. Denn es ist eine sehr drastische Maßnahme. Im Zweifel nimmt man jemandem die Möglichkeit, sich überhaupt zu äußern und auch in Zukunft am Diskurs teilzunehmen. Aber sie sind doch sehr, sehr hoch. Man sollte darüber nachdenken, ob man eventuell nur auf besonders schwere Angriffe abstellt oder eben auf wiederholte Angriffe und genau definieren, was das bedeutet. Und da muss man dann natürlich schauen, dass es auch noch einen praktischen Anwendungsbereich gibt.
Nun gibt es ja schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schwieriges Wort. Vor gut 5 Jahren ist es in Kraft getreten und das nimmt die sozialen Plattformen vor allem in die Pflicht. Warum konnte das die Hetze im Internet nicht wirksam unterbinden? Warum muss man jetzt zu solchen drastischen Mitteln wie Accountsperren greifen?
Zuerst einmal ist es ganz wichtig, auch die sozialen Medien auch in den Blick zu nehmen. Denn sie sind ja diejenigen, die dafür sorgen, dass der Hass verbreitet werden kann in dieser Masse. Das heißt, der Ansatz ist richtig. Und das ist auch ein Grund, warum die Accountsperre durch Nutzende selbst nicht die einzige Lösung sein kann, weil wir immer auch auf die Plattformen schauen müssen. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ein erster guter Versuch, hat aber natürlich Schwächen. Die erste Schwäche ist, dass wir vor allem über die Qualität der Moderation nicht viel wissen und dass man vor allem bei der Inhaltemoderation angesetzt hat, aber eben nicht die systemischen Risiken so in den Blick genommen hat. Da wird es jetzt aber bald eine europäische Regelung geben, die das etwas anders angeht. Und da können wir hoffen, dass wir da auch erstmals mehr Transparenz der Plattform über ihre internen Vorgänge bekommen werden.
Accountsperren sind jetzt das eine. Das Ministerium setzt auch noch auf etwas anderes, und zwar auf die Herausgabe von IP-Adressen. Das heißt, Opfer könnten so den Klarnamen des Hetzers recherchieren. Das würde nicht nur Plattformen wie Facebook betreffen, sondern auch Messenger-Dienste wie zum Beispiel Telegram oder WhatsApp. Und da wiederum klingeln bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte die Alarmglocken. Stichwort Einführung anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Aber wäre die Herausgabe der IP-Adressen nicht auch tatsächlich eine wirksame Abschreckung?
Wir sind der Meinung, dass man unbedingt weiter auch darüber nachdenken muss, wie man an die Täter und Täterinnen rankommt, wie man sie nicht in der Anonymität einfach lassen kann, um natürlich dort auch erstmal einen Erziehungseffekt zu erreichen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach auch Fälle, wo die Betroffenen rausfinden müssen, mit wem sie es zu tun haben und wo man ihnen die Möglichkeit geben sollte, sich direkt gegen diese Person zu wehren. Und das verfolgt eben dieser Vorschlag mit den IP-Adressen. Die Herausgabe von IP-Adressen gab es im Übrigen auch schon. Die wurde im Sommer 2021 vermutlich eher durch ein Versehen im Gesetz abgeschafft, als nämlich der Paragraph in ein anderes Gesetz transferiert wurde. Und eins möchte ich hier klarstellen, es geht nicht um die Einführung einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, weil die einzige Speicherung, die vorgesehen ist, eine anlassbezogene ist, nämlich nur dann, wenn ein Gericht sagt, für einen vorübergehenden Zeitraum, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist, muss diese IP-Adresse jetzt mal gespeichert werden, um danach eben zu gucken, mit wem man es hier zu tun hat. Eine Speicherpflicht, die über das, was jetzt ohnehin schon passiert, bei den sozialen Medien oder bei Messenger-Diensten passiert, die ist im Eckpunktepapier überhaupt gar nicht angelegt.
Also es ist nicht mehr die Frage, was letztendlich mehr zählt, Anonymität im Internet oder Ermittlung von Tätern. Das lässt sich miteinander vereinbaren.
Das muss ich vereinbaren lassen. Ich bin natürlich dafür, dass sich alle Leute frei und anonym im Netz bewegen können. Aber Anonymität darf es doch nicht um jeden Preis geben. Nicht auch dann, wenn schwere Straftaten begangen werden, wenn Menschen angegriffen werden. Warum wollen wir uns darauf verlassen, dass Täter und Täterinnen immer wissen, dass sie sowieso nicht ermittelt werden können? Das ist in meinen Augen der falsche Ansatz.
Sie beraten Opfer von digitaler Gewalt bei HateAid. Nun sieht der Gesetzesentwurf der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch vor, dass sich Opfer nicht selbst an Gerichte wenden müssen, sondern auch eine Beratungsstelle damit beauftragen können. Ist das jetzt ein neues Aufgabenfeld für Sie?
Nun, Aufgabenfeld, also HateAid wird jetzt nicht das Internet nach Accounts durchforsten, die Hass verbreiten und dann es sich zur Hauptaufgabe machen, Anträge zu stellen, diese Accounts zu sperren. Dafür fehlen uns die Ressourcen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir dafür auch plötzlich irgendwelche Mittel bekommen werden. Aber natürlich, wenn wir mit Betroffenen arbeiten und da gibt es einen Fall, wo wir sagen, hier macht es Sinn, diesen einen Account, weil er wirklich mehrfach auffällig geworden ist, sperren zu lassen, dann würden wir das natürlich auch in Erwägung ziehen.
Und würden Sie Opfern grundsätzlich raten, den juristischen Weg zu beschreiten?
Ja, das würde ich. Es ist mühselig und es ist nicht immer mit den hundertprozentigen Erfolgsaussichten verbunden. Aber, und ich verstehe natürlich auch, wenn Betroffene nicht sagen, jeder einzelne Fall muss jetzt vor Gericht gebracht werden. Es gibt immer wieder Fälle, wo auch der gerichtliche Weg einen sehr empowernden Effekt auf Betroffene haben kann. Wenn sie erstmals merken, oh, ich bin gar nicht hilflos gegen das, was da passiert. Es gibt Möglichkeiten und das Recht ist auf meiner Seite und ich kann hier Menschen zur Verantwortung ziehen. Das heißt, es muss unbedingt als Option entweder über eine Strafanzeige oder eben auch über den zivilrechtlichen Weg für Betroffene im Hinterkopf sein.
Wer ist denn besonders betroffen von Hass im Netz? Gibt es da prädestinierte Gruppen oder zieht sich das tatsächlich durch die breite Gesellschaft?
Es zieht sich in dem Sinne durch die breite Gesellschaft, dass die Themenvielfalt, für die man angegriffen werden kann, in den letzten Jahren immer breiter geworden ist. Das heißt, egal ob sie sich für Umweltthemen einsetzen, für Feminismus einsetzen oder für Tierschutz, all das sind Themen, für die Menschen heutzutage angegriffen werden. Und das trifft natürlich häufig zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen, journalistisch aktive Menschen, aber auch einfach Aktivistinnen oder Influencerinnen, die sich in den sozialen Medien häufig zu gesellschaftlich relevanten Themen äußern. Und leider trifft es natürlich oft auch ohnehin schon marginalisierte Gruppen, die eben auch im analogen Leben schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben.
Fast 80% der Hasskommentare lassen sich übrigens einer Studie des BKA zufolge dem rechtsextremen Spektrum zuordnen. Das war die Juristin Josephine Ballon. Sie arbeitet als Head of Legal bei der Hilfsorganisation HateAid.